Ich lese den Bibeltext vor. Er steht in Maleachi, Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, aber ihr ehrt mich nicht. Ihr nennt mich euren Herrn, aber ihr gehorcht mir nicht. Das hat der Herr, der Herrscher der Welt, zu euch Priestern gesagt, weil ihr ihm seine Ehre nehmt und ihn verächtlich behandelt. Aber ihr entgegnet dem Herrn, womit haben wir dich denn verächtlich behandelt? Darauf antwortet er, ihr habt auf meinem Altar unreine Gaben dargebracht und da fragt ihr noch, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, beim Tisch des Herrn kommt es nicht so darauf an, so macht ihr mich verächtlich. Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht das doch einmal beim Statthalter. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Und nun kommt ihr mit so etwas zu Gott und bittet ihn, dass er uns seine Gnade erweist. So unsinnig handelt ihr. Bildet ihr euch ein, dass der Herrscher der Welt sich das gefallen lässt? Wenn doch nur jemand die Zugänge zu meinem Tempel verschließen würde, damit ihr nicht solche sinnlosen Opfer auf meinem Altar darbringt. Ich kann euch nicht ausstehen, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Ich nehme von euch keine Opfer an. Auf der ganzen Erde, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dort, wo sie niedersinkt, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfergaben dargebracht. Ja, mein Name steht in Ehre unter den Völkern, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr aber nehmt mir meine Ehre, denn ihr sagt, den Tisch des Herrn kann man ruhig verunreinigen. Da kommt es nicht so darauf an, was als Gabe darauf gelegt wird. Und dann stöhnt ihr noch über euren Dienst. Damit reizt ihr mich zum Zorn, mich, den Herrscher der Welt. Außer den lahmen und kranken Tieren lasst ihr auch noch gestohlene Tiere zum Opfer zu. Und das soll ich von euch annehmen, ich, der Herr. Wer ein Gelübde ablegt und mir ein vollwertiges männliches Tier aus seiner Herde verspricht, mich aber hinterher darum betrügt und mir ein minderwertiges opfert, den trifft mein Fluch. Denn ich bin der höchste König und alle Völker ehren meinen Namen. Das sagt der Herr, der Herrscher der Welt.
Ja, guten Morgen. Was ein herzerwärmender Text. Ich hoffe, ihr habt noch Lust, euch zuzuhören. Wir befinden uns im Buch Maleachi, Gerichtsworte, unangenehme Ansagen an das Volk Gottes vor ungefähr 2400 Jahren. Und in dieser Predigtreihe gehen wir gemeinsam durch dieses biblische Buch, das letzte des Alten Testamentes, und damit durch die gesammelten Predigten des Propheten, die er im Namen von Gott seinen Zeitgenossen weitergegeben hat. Und der Inhalt ist, Gott korrigiert falsche Vorstellungen des Volkes über ihn. Letzte Woche hat Tim angefangen und die falsche Vorstellung thematisiert, Gott liebt uns nicht. Und heute geht es darum, dass Gott den Eindruck hat, das Volk denkt, dass es Gott nicht wichtig ist, wie wir von ihm denken und reden. Und wir werden sehen, diese falschen Vorstellungen von damals sind auch heute noch aktuell, auch wenn das wirklich wirkt wie ein Text aus einer ganz anderen Zeit. Das ganze Buch ist im Dialogstil verfasst, also immer der eine redet der andere und unser Text heute auch. Und er startet damit, dass Gott die Priester seines Volkes anklagt, dass sie ihn nicht respektieren. Und sie fragen zurück, wir wissen nicht, wovon du redest. Womit haben wir dich verächtlich behandelt? Gott wird darauf konkreter, indem ihr mir Opfer bringt, die meinen Anforderungen nicht genügen. Und sie fragen zurück, womit genau sollen wir das gemacht haben? Und Gott sagt, weil ihr davon überzeugt sein, dass es beim Gottesdienst nicht so darauf ankommt, opfert ihr blinde Opfertiere oder Tiere mit anderen Behinderungen. Und dann veranschaulicht ihr ihnen länger, was sie damit ihm gegenüber ausdrücken und wie sehr ihn das ärgert. Also, darum geht es heute. Gott geht es um seine Ehre. Sie ist ihm wichtig und damit fangen wir an. Punkt 1, Gottes Ehre. Wenn man ein Kind ist, vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht seid ihr es noch, bekommt man ja immer mal was geschenkt. Zum Beispiel eine Wurstscheibe an der frischen Theke oder Schokolade vom Nachbarn. Ihr erinnert euch, vielleicht haben sich eure Eltern dann auch, wie meine, dafür verantwortlich gefühlt, dass ihr lernt, darauf angemessen zu reagieren. Ich habe da sehr oft eine Frage gehört. Könnt ihr mir sagen, welche Frage das gewesen sein könnte? Was sagt man? Was sagt man da? Genau, richtig. Ihr kennt meine Kindheit anscheinend sehr gut. Warum ist das wichtig zu lernen, habe ich mich gefragt. Und jetzt, wo ich eigene Kinder habe, fühle ich mich auch manchmal in der Situation, das zu fragen. Weil es meiner Meinung nach angemessen ist, angesichts eines guten Geschenks Dankbarkeit zu empfinden und dem auch Ausdruck zu verleihen. Und das ist einfach richtig und darüber hinaus macht es allen auch noch Freude. Und als Christen glauben wir, dass diese Welt von Gott erdacht und gemacht wurde und dass es sein Geschenk an uns ist, dass es uns gibt und wir hier leben dürfen. Und jetzt ist es ja für alle Menschen nun so, man findet sich hier irgendwann einfach so vor als Mensch und diesem Leben und man fängt vielleicht an, darüber nachzudenken, was es damit auf sich hat. Und wenn es kein Zufall ist, dass wir hier sind, dann ist jemand dafür verantwortlich. Dann hat dieser jemand den ersten Schritt getan. Und dann kann es sein, dass wir unsere Existenz hier als ein Geschenk wahrnehmen. In manchen Momenten wahrscheinlich stärker als in anderen. Was ist dann die angemessene Antwort auf unser Leben hier? Was wäre die angemessene Reaktion darauf, dass mir zum Beispiel jemand seine Wohnung überlässt, damit ich darin als Gast übernachten kann? Was ist die angemessene Reaktion darauf, dass ich so viel Zeit und Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich mein Leben hier gestalten kann? Was ist die angemessene Reaktion darauf, dass ich hier in relativer Freiheit, Wohlstand, Frieden und Glück leben kann? Was ist die angemessene Reaktion darauf, dass wir als Menschen diesen unglaublichen Planeten anvertraut bekommen haben? Ich denke, eine angemessene Reaktion auf dieses Geschenk ist eine Mischung von vielen Dingen. Es ist eine Kombination von Reaktionen, die irgendwie ganz natürlich aus uns fließen sollten. Ein Teil davon ist Gottes Rolle darin anerkennen, ihm die Credits dafür geben. Ich gucke gerne Naturfilme und da ist so oft dieser Satz, dass Leute staunen, wie die Natur das so genial eingerichtet hat. Und ich glaube, angemessener wäre zu sagen, wow, das hat Gott so gut gemacht. Und kein Vorwurf, die Leute gehen nicht davon aus, dass Gott das gemacht hat, aber ich glaube, das wäre angemessen. Das wäre angemessen zu sagen, wow, jedes Mal, wenn wir staunen, Gott, das hast du gut gemacht. Angemessen wäre mit Respekt und Dankbarkeit reagieren, aber auch weit mehr. Uns wirklich für ihn interessieren, nicht nur für das, was er gibt. Uns immer mehr um ihn drehen oder von ihm lernen wollen, wie dieses Leben hier gedacht ist. Er hat sich ja auch ausgedacht. Oder angemessen wäre, dass wir gut von ihm denken und gut von ihm reden. Gott ist der Schöpfer und der Erhalter dieser Welt. Sein Volk und die Priester in unserem Text kennen ihn daneben auch als Vater, als der, der sein Volk geschaffen und ausgewählt hat. Und auch als ihren Herrn, der ihnen sagen darf, wo es lang geht und sie zu ihrem Wohl leiten darf. Und er wirft ihnen vor, hier sind wir am Anfang unseres Textes, wenn ich das für euch bin, dann verhaltet euch auch dieser Realität angemessen. Und das tut ihr im Moment nicht. Ihr ehrt mich nicht, ihr respektiert mich nicht, sondern verachtet mich. Und Gott geht es hier und generell viel um seine Ehre. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen schon mal über Scham und Ehre geredet und die sind irgendwie verbunden. Und ich denke, es sind wichtige Themen, über die wir als Gesellschaft selten reden und vielleicht deswegen weniger darüber wissen, wie sie funktionieren. Aber auch wenn wir wenig darüber reden, ist Gott Ehre und vor allem seine Ehre sehr wichtig. Und er redet deswegen darüber. Gott verdient unsere angemessene Reaktion auf seinen Schöpfer und Gottsein. Er verdient, dass wir gut über ihn denken und über ihn reden. Und daran erinnert er sein Volk hier und auch uns heute. Wir sind häufig beim Thomarkt einkaufen. Ich bin Heimwerker und so und ich liebe das. Und da gibt es super viel Werbung. Respekt, wer es selber macht. Und ich fühle mich gut. und da läuft ganz oft Musik, wie so eine Hymne von Aretha Franklin, Respect. Die Hymne der Frauenrechtsbewegung, in der sie von ihrem Partner Respect fordert. All I'm asking for is a little respect when you come home, just a little bit. Vielleicht habt ihr es jetzt im Ohr. Und manchmal brauchen wir als Menschen die Erinnerung, dass uns jemand daran erinnert, dass Respekt angebracht ist. Wie Aretha das hier macht und im Text hier macht Malachi das im Namen Gottes. Und was Gott damit meint und was er sich konkret wünscht, das sehen wir in Punkt 2. Punkt 2 und ihr Opfer. Also als Schöpfer gehört Gott alles, was wir haben. Das ist biblische Grundannahme. Alles vom Grashalm bis zur Oligarchenjacht. Und jetzt vertraut er uns das an und das ist seine freie Entscheidung, nicht unser Recht. Und um seinem Volk immer wieder daran zu erinnern, ihm zu helfen, dass es alles nur anvertraut ist, hatte Gott Gebote gegeben, unter anderem ein Opfersystem, das ihrer Gottesbeziehung Form geben sollte. Sie sollten opfern. Was bedeutete das? Es bedeutet, das Beste, was wir haben, als Zeichen und Erinnerung an diese Grundwahrheit, dass Gott alles gehört, ihm hinzugeben. Etwas aufgeben, Gott geben, sodass man es selbst nicht mehr hat. Das ist Opfern. Jetzt stellt sich natürlich die praktische Frage, wie gibt man etwas einem unsichtbaren Wesen, das irgendwie keine Materie braucht? Es bleibt irgendwie ein Symbol. Aber man will es ja abgeben, also vernichtet man es, indem man es verbrennt. Jetzt wollte Gott aber auch, dass sein Volk Freude beim Opfern hat. Und er hat sich ausgedacht, ihr verbrennt von dem Teil, von dem Tier, das ihr oder dem Weizen, den ihr geerntet habt, verbrennt ihr den besten Teil. Und einen Teil behaltet ihr und genießt den beim Tempel. Ihr genießt den als Familie, als alle, die zusammengehören. Und die Priester, die mir dienen, die sollen auch einen Teil bekommen. Also es ist wie ein Festessen von allen Beteiligten mit Gott zusammen. Und das soll die Erinnerung sein, die Gott sich vorstellt, darum, dass alles von ihm kommt. Als dankbare Reaktion darauf, dass er ihnen das alles anvertraut hat. Warum sollen sie opfern? Welche Zwecke hatte das? Manche Opfer waren als Mittel zur Vergebung von Sünde gedacht. Damit hat man dann gezeigt, ich bereue, ich kehre um, ich will anders leben. Die Strafe, die für mein Fehlverhalten auf mir liegt, die nimmt dieses Tier für mich und wird deswegen geschlachtet. Eine andere Ebene ist die, über die ich schon geredet habe. Das Symbol für die eigene Hingabe an Gott. Und jedes Mal, wenn man was hingibt, was opfert, dann übt man damit ein und erinnert sich, dass Gott heilig ist und unsere volle Hingabe und Respekt verdient. Und so zeigen sie jedes Mal beim Opfer eigentlich, dass sie Gott als Vater und Herrn akzeptieren. Und so war das Opfern als Weg gedacht, die Beziehung mit ihm zu leben und zu gestalten, als geistliche Form, als Ausdruck. Gott, du bist mir wichtig. Das ist ein bisschen so, als wenn man in einer Liebesbeziehung oder Freundschaften von Zeit zu Zeit ein Geschenk macht. Als Zeichen, du bist mir wichtig. Ich denke an dich, ich hab dich lieb. Und jetzt sind Liebesbeziehungen und Freundschaften Beziehungen auf Augenhöhe. In der Beziehung zu jemand Höherstehendem dient ein Geschenk auch stark als Zeichen des Respekts. Ich anerkenne, dass du über mir stehst. Das ist Opfern. Wenn man jetzt jemandem ein Schrottgeschenk macht, zeigt das keine Liebe oder Respekt. Meiner Frau vergammelte Blumen hinzustellen oder meinem Sohn nasses, versifftes Kuscheltier, kommt nicht gut an. Was soll das? Und so fühlt sich Gott hier behandelt. In Vers 8 veranschaulicht er das selbst, ein Bild, damit die Leute es besser verstehen. Mit dem Statthalter, das ist der oberste Herrscher der Besatzungsmacht, wahrscheinlich, ich habe den Namen vergessen, ist egal, den Herrscher der Besatzungsmacht vor Ort. Und dem mussten Gaben abgegeben werden, damit er versorgt wurde. Als Zeichen, ihr steht über uns. Und Gott sagt, der würde minderwertige Opfergaben oder Steuerabgaben nicht annehmen. Das würde den richtig aufregen und dann müsstet ihr echt gucken, wie ihr in Zukunft mit dem klarkommt. Und Gott hatte hier für sein Volk definiert, nicht nur hier, sondern vorher schon, welche Tiere ihren Respekt ausdrücken würden und welche eher eine Beleidigung darstellen würden. Und genau diese Tiere, die er beleidigen würde, die bringen die Leute des Volkes anscheinend immer wieder zum Tempel. Deswegen dieser Text hier. Und da sind blinde Tiere dabei, welche mit anderen körperlichen Behinderungen, kranke oder gestohlene Tiere. Und die Opfer sollen Respekt, Liebe und Dankbarkeit ausdrücken. Und stattdessen fühlen sie sich für Gott an wie eine Beleidigung. Hier müssen wir kurz was erklären. Vielleicht lebst du selbst mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung und fühlst dich hier irgendwie angesprochen, tief betroffen, vielleicht minderwertig. Ich kann dir versichern, dass das nicht so ist. Gott liebt Menschen mit Behinderungen so sehr. Wenn ich die Berichte lese vom Leben von Jesus, dann sehe ich, wie Menschen, die Schwierigkeiten haben, körperliche, blinde Menschen und Jesus, wie die sich gegenseitig anziehen, wie die zueinander müssen, wie das so gut ist. Und wie Jesus sich kümmert und hilft und wie Jesus den Wert dieser Menschen sieht und über diese Krankheit oder durch diese Krankheit hinaus den Menschen sieht. Jesus sieht Beeinträchtigung nicht als einen Defekt an, der einen in Gottes Reich weniger nützlich oder weniger wert macht. Hier in unserem Text geht es nicht um Menschen. Hier geht es um Tiere. Und die haben eben für Menschen einen unterschiedlichen Wert, abhängig von ihren körperlichen Eigenschaften, die sie bei Zucht eventuell vererben oder so. Und Gott lässt sich hier auf das menschliche Denken ein. Und wenn Gott alles gehört und unser Bestes als Ausdruck von dieser Realität verdient, dann bedeutet das konkret, dass man ihn nicht ehrt, wenn wir nur pro forma ein für uns minderwertiges Tier opfern. Das ist lustlose Pflichterfüllung und hat alle positive Bedeutung verloren. Als Symbol macht es einen großen Unterschied, ob meine Ziege blind ist, die ich Gott opfere. Wenn ich die esse, macht es nicht so einen großen Unterschied. Solche Opfer bewirken Gottes Zorn. Und dann sagt er, dann opfert lieber gar nicht. Macht lieber die Tore des Tempels zu, dass gar keiner reinkommt, als sowas. Und Ähnliches sagt Gott immer wieder in den Propheten zu seinem Volk. Das ist Heuchelei, lass es bitte. Und jetzt richtet sich Gottes Anklage vor allen Dingen an die Priester, dass sie diese Opfer annehmen und durchführen, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Die Aufgaben der Priester waren nämlich folgende. Sie sollten dem Volk den Inhalt des Gesetzes der 5 Bücher Mose, ganz am Anfang der Bibel, die sollten sie die lehren. Und darin gibt es an ganz vielen Stellen Anweisungen, welche Kriterien für Opfer zu gelten haben. Wirklich sehr dezidiert. Und die Opferkriterien sind keine neuen Regeln, die hier aufgestellt werden, sondern die kennen die. Damals waren Bücher, gab es quasi nicht, Schriftrollen gab es, Riesendinger, Handarbeit. Super teuer, super sperrig. Das hatte fast nie jemand. Das hatten die ab und zu in Synagogen und haben daraus vorgelesen. Die Leute kannten die Bibel aber trotzdem. Die haben nämlich viel auswendig gelernt. Und die waren richtig gut da drin. Und die Priester kannten wahrscheinlich den Großteil davon auswendig. Und das war ihre Form, das weiterzugeben. Sie haben Leuten geholfen, das auswendig zu lernen. Die kannten die Texte, um die es hier geht, wahrscheinlich auswendig. Und ich wette, wenn die gerade so einem blinden Tier, die Kehle durchgeschlitzt haben, dann werden die daran gedacht haben, an die Verse, die sie auswendig gelernt haben. Zumindest ab und zu, wenn ihr Gewissen noch nicht völlig abgestumpft war. Habe ich schon erwähnt, das sind nämlich ihre weiteren Aufgaben. Die Umsetzung der Anweisungen des Gesetzes, darin auch die Durchführung der Opfer, der Gottesdienste, die Spendenverwaltung. Und die Priester waren die spirituellen Leiter des Volkes. Und diese akzeptieren jetzt unwürdige Opfer, darum geht es in den Versen 6 bis 10. Und danach, in Vers 13, steht auch noch, sie stöhnen über ihren Dienst. Die nervt das, dass sie das machen müssen. Und mit beiden behandeln sie Gott verächtlich. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, zu dieser Zeit gab es ein Volk, das leichten Zugang zu Gott hatte. Alle anderen Völker nicht. Das Volk Israel. Es war ein Privileg, dazu zu gehören. Und dann gehören sie innerhalb dieses Volkes noch zu denen, die am nächsten ran dürfen an Gott, die Priester. Sie dürften für ihn arbeiten. Das ist ein Privileg und sie stöhnen, sie beschweren sich. Also was ist das Problem? Der ganze Gottesdienst scheint für alle Beteiligten eine Formsache geworden zu sein. Ich glaube nicht, dass das immer war, aber geworden ist. Es geht ihnen nicht darum, Gott zu ehren und auf sein Geschenk an uns zu reagieren. Es ging ihnen wahrscheinlich zuerst nur noch um Dienst nach Vorschrift. Gott erwartet das halt, dann machen wir es. Oder es ist halt meine Aufgabe und Verantwortung. Da ist das Herz schon nicht dahinter, aber man macht es halt wenigstens noch nach außen sichtbar, so wie es sein soll. Und selbst da sind sie jetzt nicht mehr. Sie machen nicht einmal mehr auf dem Papier das, was Gott will. Sie sind schon angekommen bei, Gott sagt es zwar anders, aber es ist schon gut. Das ist gut genug, das muss man nicht so genau nehmen. Gott zitiert sie hier wörtlich. Von der angemessenen Herzenshaltung sind sie meilenweit entfernt. Sie scheinen vergessen zu haben, wer Gott ist. Alle, die beim Opfer beteiligt sind, Opfernde und Priester, verbünden sich in ihren Interessen gegen Gott. Die Opfernden bringen für sie nicht so wertvolle Tiere zum Altar und denken, dass sie Gott auch mit weniger Einsatz zufriedenstellen können. Die Priester machen mit. Warum, wissen wir nicht so genau? Wahrscheinlich, weil ihnen was anderes wichtiger ist als Gott. Vielleicht wollten sie vor den Leuten nicht als Spielverderber dastehen, die dann irgendwie da besonders gesetzlich sind. Vielleicht ist ihnen aber auch egal. Vielleicht ist ihnen den Aufwand nicht wert. Vielleicht denken sie auch, oh, das senkt die Hürden zu Opfern, dann können mehr Tiere zum Opfer. Das heißt, es gibt mehr Opfer, es gibt mehr Fleisch. Ganz interessant. Keine Ahnung. Sie alle denken, dass es unbemerkt passiert oder ohne Strafe oder dass es Gott egal ist. Aber Gott will seinen Respekt bekommen. Er richtet an jeden Menschen den Anspruch, ihm durch Hingabe und Opfer den Respekt zu zeigen und Ehre zu erweisen, die ihm als Schöpfer, als Geber aller Gaben zusteht. Das sehen wir auch in Vers 11. In allen Völkern wird Gott geehrt, sagt er. Und das gefällt ihm. Und die anderen Völker werden das jetzt nicht unbedingt auf die Weise gemacht haben, wie es im Gesetz Israels steht, aber Gott will diese dankbare, ihn ehrende Herzenshaltung, die er bei seinem Volk vermisst. Und dass die Herzenshaltung sich auch praktisch ausdrückt. Um in perfekter Gemeinschaft mit Gott zu leben, ist es nötig, ihm respekt- und liebevoll gegenüber zu sein. Und das ist unsere Bestimmung als Menschen. Und das ist, was uns im Himmel in der Ewigkeit erwarten wird. Und das ist uns ja normalerweise nicht bewusst oder selbst wenn, egal wie sehr wir das immer wieder versuchen, erreichen wir nicht das Maß an Respekt und Hingabe, das Gott angemessen ist. Ihm fehlt immer etwas zu dem, was er eigentlich verdient. Es fehlt Gott an Hingabe, es fehlt, und Gott hat für dieses Problem beschlossen, selbst die Lösung zu schaffen. Er hat selbst ein großes Opfer gebracht. Das ihm Wertvollste, das Beste hat er hingegeben, damit er endlich ein würdiges Opfer bekommt, das seiner Größe und Herrlichkeit angemessen ist und sie widerspiegelt. Es ist das Opfer des einzigen Menschen, der nie Schuld auf sich geladen hat, der immer respektvoll gegenüber Gott war, der immer in engster Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte, sein eigener Sohn, Jesus Christus. Das einzig würdige, weil perfekte Opfer. Ein Opfer, und das ist das Coole, stellvertretend für alle Opfer, die wir hätten bringen müssen. Alle Hingabe, die uns fehlt. Ein Opfer, das alle gestorbenen, bisher gestorbenen Tiere, auf das die nur hingewiesen haben. An ihrer Stelle ein einziges wirkungsvolles Opfer. Und deswegen gibt es auch im Neuen Testament keine Aufforderung, das weiterzumachen, Tiere zu opfern und zu schlachten. Es ist überflüssig geworden. Dadurch, dass Jesus sein Leben ganz hingegeben, ja geopfert hat, hat er Gottes Anspruch uns gegenüber komplett erfüllt. Und das hat zwei Auswirkungen. Er hat uns davon befreit, angemessen auf Gottes Geschenk antworten zu müssen. Und er gibt uns dazu einen weiteren Grund, mit Dankbarkeit und Hingabe auf Gott reagieren zu wollen. Nochmal im Detail. Durch sein Opfer befreit uns Jesus davon, Gott angemessen die Ehre geben zu müssen. Wir schaffen es nämlich nicht. Wir schaffen nicht, so zu leben, wie es Gott angemessen ist. Und wir müssen es nicht mehr, weil Jesus es ein für alle Mal stellvertretend getan hat. Und er hat es so gut gemacht, dass es für alle Menschen stellvertretend reicht. Die einzige Bedingung ist, dass man das einsieht und für sich in Anspruch nehmen muss. Und dann ist Gottes Anspruch erfüllt. Zweitens, gibt Jesus durch sein Opfer einen weiteren Grund, von ganzem Herzen auf Gott zu reagieren. Er hat uns von der Pflicht befreit, die wir nicht schaffen zu erfüllen. Wir sind frei. Und die Entlastung, die Dankbarkeit, die das in uns auslöst, die führt hoffentlich noch mehr dazu, dass wir Gott aus reinem Herzen dankbar sind und Respekt für ihn haben. Ohne Druck, einfach so. Empfindest du Dankbarkeit? Dann lass den freien Lauf. Das ist ganz natürlich, ganz angemessen, ganz gut. Und weil das so schön ist, wenn das passiert, beschäftigen wir uns noch etwas näher damit. In Punkt 3, unsere Hingabe. Je mehr wir verstanden und verinnerlicht haben, was Jesus uns da abgenommen hat, wie er uns befreit hat und wie gut Gott dadurch zu uns ist, desto stärker wird sich Freude, Dankbarkeit, Freiheit, Leichtigkeit in uns breit machen und je fokussierter werden wir durchs Leben gehen. Unsere innere Haltung wird immer stärker durch Taten des Respekts, der Liebe und der dadurch Anbetung hervorbringen. Und die können von außen betrachtet echt teuer sein. Aber da sie für uns so richtig und gut sind, werden sie wahrscheinlich leicht für uns sein. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer redet genau davon, wenn er von teurer Gnade spricht. Ihr habt ein Zitat dazu. Es ist super dicht. Nehmt es gern mit, ihr dürft es ja mitnehmen. Lest es euch nochmal durch. Ich werde es vorlesen. Es geht um ein unverdientes Geschenk, das für Gott teuer war und uns deswegen wertvoll wird. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freude alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert, der Ruf Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die gebeten, die Tür, an die geklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen Gnade das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann lebe ich anders, voller Hingabe gegenüber Gott und denen, die ihm wichtig sind. Und das kann Verschiedenes bedeuten und verschieden aussehen. Als Pastor entspricht mein Beruf wahrscheinlich am ehesten dem der Priester aus dem Text. Und ich merke, dass ich mit Familie und Erwartungen an mich und dann auch das, wozu ich noch Lust habe, was ich selber umsetzen will, Gott und meine Hingabe immer wieder aus dem Blick verliere. Mein geistliches Leben sieht oft eher so aus, dass ich das an geistlichen Übungen mache, was ich brauche, um durch den Tag zu kommen. Ich verbringe Zeit mit Gott, ja, aber gerade so viel, dass es reicht. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann mache ich noch was anderes, was ich denke, was auch Spaß macht. Ich könnte meinen Kids ein guter Papa sein wollen, aus Hingabe Gott gegenüber, nicht nur, weil das wichtig ist. Ich könnte mit offenen Augen statt am Handy scrollen Tram fahren, weil ich Gott und seine Geschöpfe wahrnehme und für sie beten möchte, anstatt weil ich sonst bereits ankomme. Ich könnte das, was ich tue, weil es gut ist, nicht nur widerspenstig tun, sondern mit Hingabe gegenüber Gott, wenn ich mich daran erinnere, dass Gott mir das alles geschenkt hat. Ich könnte, statt mir die Frage zu stellen, was will ich beruflich machen, fragen, wie passt das, wie Gott mich gemacht hat, in Gottes großen Plan? Singst du hier bei den Liedern mit? Ich oft nicht so, vielleicht schockt euch das. Ich merke, dass mir in Form oder die Form mit Liedern zu beten einfach schwerfällt. Ich kann mich nicht gut auf Texte konzentrieren, wenn es Musik gibt. Vielen Leuten mag es anders gehen, aber das ist für mich echt schwierig und deswegen singe ich oft nicht mit. Jetzt hat mir Gott aber bewusst gemacht, Christian, sing mit. Nicht, weil das für dich so wertvoll ist, sondern weil ich deine Stimme erschaffen habe und sie hören möchte, wenn ihr mich gemeinsam musikalisch anbetet. Das macht mir Freude. Bitte mach mir doch diese Freude. Und das ist eine ganz andere Motivation, die von mir wegsieht und auf Gott sieht. Ich glaube, das macht Gott Freude. Wenn ich etwas tue, nicht nur, weil es mir gut tut oder anderen, sondern aus Respekt Gott gegenüber. Und die Realität als Christen ist doch, dass wir immer wieder in unserem Leben mit Gott müde werden. Dass wir immer wieder abgelenkt werden von dem, was das Beste für uns ist, nämlich eng mit Gott unterwegs sein. Wir brauchen immer wieder die Erneuerung, die Erinnerung an unsere Hingabe. Und Gott gebraucht so vieles, um uns daran zu erinnern. Vielleicht heute Malachis Worte. Er will deine Stimme. Er will deine persönliche Reaktion auf sein Wesen und das, was er für uns getan hat. Eine Frage an dich. Was steht einem hingebungsvollen Leben bei dir am stärksten im Weg? Ich bin fast am Ende. Ich will uns abschließend nochmal daran erinnern, was angemessen gegenüber Gott ist. Was so angemessen ist, wie als Kind bei einem Geschenk Danke zu sagen. Gott verdient, dass wir sein Reich und seine Gerechtigkeit zuerst suchen. Gott verdient meine und deine Aufmerksamkeit, dass wir hinsehen und hinhören, dass wir uns nicht ablenken lassen. Gott verdient, dass ich mich täglich auf ihn ausrichte und aus seiner Kraft und zu seiner Ehre lebe. Gott verdient, dass ich ihn Woche für Woche im Gottesdienst suche und ihm gemeinsam mit anderen begegne und von ihm höre. Andere Dinge haben ihren Wert, die man morgens machen kann, sonntags. Aber man kann das auch an anderen Tagen machen oder vorm Gottesdienst, wo nicht gerade meine Geschwister sich verabredet haben, gemeinsam Gott zu begegnen. Gott verdient meine Zeit. Sie gehört ihm, er hat sie uns anvertraut. Ihm gehört das Beste. Ihm gehört unsere Priorität. Das ist das volle, herrliche Leben, zu dem er uns berufen und frei gemacht hat. Wir müssen nicht mehr von Erfolg im Beruf oder der nächsten Fortbildung oder von den Kindern mehr Anerkennung, Versorgung, Sicherheit, Glück, Erfüllung erwarten. als von Gottes Gegenwart und seiner Fürsorge. Gott hat es in seiner Gnade so gemacht, dass wenn wir uns um ihn drehen, dass das auch für uns das Beste ist. Zeit mit ihm erfüllt unsere Seele und gibt Kraft. Dass er in uns ist, verschönert unseren Charakter. Aber um unseren Vorteil geht es nicht letztendlich. Wenn wir Gott deswegen suchen, ist das immer noch egoistisch. Es geht bei allem letztlich um ihn und seine Ehre. Er verdient es einfach. Wenn du bereits aktiv mit Gott lebst, dann glaube ich, dass es wichtig und nötig ist, dass wir von Zeit zu Zeit daran erinnert werden, Gott zu geben, was ihm zusteht, und dass wir unsere Hingabe gegenüber ihm erneuern. Immer wieder neu sagen, ja, du verdienst alles von mir, hilf mir dabei. Und wenn du dich jetzt fragst, wo du hier hereingeraten bist und ob du dieses Leben mit Gott wirklich leben willst, dann will ich transparent sein. Deswegen mache ich das hier. Dieses Leben mit Gott kann alles von dir verlangen. Gott hat dir nämlich alles geschenkt. Er kann, darf und wird Dinge von uns fordern, einfach weil es die angemessene Reaktion auf seine Gnade ist. Aber seine Gnade ist der Grund, zu einem Leben mit ihm Ja zu sagen. Er ist der Gott, der schenkt, der sich selbst geschenkt hat. Bei dem will ich sein. Und in allem wird sich Gott als zutiefst gut erweisen und all unserer Anbetung, unseres Respekts würdig. Soweit die Predigt zu dem Abschnitt von heute. Und jetzt bin ich gespannt, ich lade euch ein, eure Fragen zum Text zu schreiben oder zur Predigt oder zu Themen, die ich angeschnitten habe. Schreibt gern, wir haben gleich noch bis zu 10 Minuten, uns damit zu beschäftigen.